Guten Abend oder beziehungsweise guten Tag, guten Morgen, wann auch immer Sie das anschauen. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Es ist heute der 14. Also das heißt einerseits Aschermittwoch, aber auch Valentinstag. Wir haben aber wichtigere Dinge zu besprechen und deswegen bin ich auch froh, auch für diese Sendung Helga Zappler-Rusch begrüßen zu dürfen. Hallo Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Also ich würde gerne mal, anders als wir das oft in den vergangenen Sendungen gemacht haben, mit der Lage in Deutschland anfangen. Es ist ja durchaus nicht unbedingt übersichtlich. Es tut sich gerade eine ganze Menge, aber das Allerwenigste zumindest davon, was ich mitbekommen habe, gibt jetzt irgendwie Anlass zur Freude. Allerhöchstens vielleicht irgendwo zur Schadenfreude, aber auch das nützt ja nichts. Also deswegen würde ich dich gerne erstmal einladen, mit dem Thema anzufangen. Gib uns doch bitte kurz mal deine Sicht auf die Vorgänge, die wir jetzt gerade hier erleben, natürlich besonders mit Blick auf die Regierungsbildung, aber eben auch das Schicksal der Parteien, die da dran hängen. Und wie bewertest du das eigentlich, was hier gerade passiert?
Ja, eigentlich ist es wirklich eine ziemliche Katastrophe für Deutschland, weil natürlich kann sich wirklich niemand darüber freuen, wenn die SPD im freien Fall ist, inzwischen bei, ich glaube, das letzte war 16,5% in den Umfragen, und das Spektakel der Postenverschiebung erst in Bezug auf potenzielle Ministerposten, dann innerhalb der SPD. Also das ist schon sehr dramatisch und reflektiert natürlich, oder auch die Tatsache, dass inzwischen 62%, ich glaube, der CSU-Mitglieder nicht wollen, dass der Seehofer Innenminister wird. Dann natürlich die Kampagne der Bild-Zeitung gegen Frau Merkel, die Volker Rühe, verschiedene andere, die jetzt Merkel angreifen. Das ist alles eine Reflexion der Tatsache, dass keine dieser Parteien und auch nicht die Kritiker, die schon gar nicht, irgendeine Vision hätten, wo die Zukunft Deutschlands liegen soll. Sondern es ist in diesem Gerangel und Gehakel so super deutlich geworden, dass es diesen Personen wirklich nur um ihre eigene Karriere und ihre Posten geht und sie keinerlei Vision haben, keinerlei Aussage. Und das ist das, was die Bevölkerung realisiert. Und deshalb ist es eine ziemliche Revolte, die im Augenblick im Gang ist. Und natürlich, wenn das nicht irgendwie verändert wird, ist die Befürchtung, dass es dann tatsächlich zu mehr Nichtwählern kommt, beziehungsweise mehr Protestwählern, die bei der AfD landen. Und das wäre natürlich auch absolut katastrophal, nicht nur für Deutschland innenpolitisch, sondern eben auch für die Außenwirkung, die das hätte, dass eben solche Parteien da in Deutschland wieder groß werden. Also ich denke mal, ich kann nur alle Zuschauer und Zuhörer, das heißt Sie, bitten, dass Sie wirklich unsere Kampagne unterstützen, dass Deutschland mit der neuen Seidenstraße kooperieren soll, weil alle Probleme wären wirklich ganz einfach lösbar, wenn Deutschland sich entschließen würde, das Angebot von Präsident Xi Jinping aufzunehmen und zu sagen, wir kooperieren. Deutschland selbst braucht dringend Investitionen in die Infrastruktur. Also es ist quasi so, dass schon der Standort Deutschland als Industrienation gefährdet ist durch den Mangel an Investitionen in Infrastruktur. Und als jetzt diese Autobahn, ich glaube, das ist die A20, da eine große Strecke einfach weggesackt ist, haben schon Leserbriefe geschrieben, holt die Chinesen, die erledigen die Reparatur in wenigen Monaten, während alle möglichen anderen Bauprojekte hier ja ewig dauern. Und zum Beispiel die Schiersteiner Brücke, das ist jetzt schon, glaube ich, 3 Jahre im Gang und noch immer kein Ende in Sicht. Also ich denke mal, wir brauchen wirklich eine vollkommen neue Orientierung. Deutschland könnte mit China gemeinsam den Balkan entwickeln, Osteuropa, anstatt dort die chinesische Seidenstraße als Konkurrenz zu sehen, sollte man lieber kooperieren. Also um nur mal bei dem Thema zu bleiben, das European Center for Economic Research, also das Europäische Zentrum für Wirtschaftsforschung, die haben gerade in der Studie belegt, dass die Länder, die nach der Krise 2008 in Innovationen investiert haben, Grundlagenforschung, die haben einen Zuwachs an Produktivität erlebt. Das waren im Wesentlichen Deutschland, Dänemark, Schweden und Finnland, während diejenigen, die das Spardiktat oder besser Austeritätsdiktat der Troika erleiden mussten, also Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und einige der osteuropäischen Staaten, die sind absolut, haben natürlich auch Kürzungen im Grundlagenforschungsbereich vornehmen müssen. Und die sind also noch weiter in ihrer Produktivität abgesackt und die Schere zwischen diesen beiden Tendenzen hat sich nur noch vergrößert. Also diese Sachen müssen wirklich korrigiert werden. Und die optimale Weise, wie das geschehen könnte, wäre eben durch die Kooperation mit der neuen Seidenstraße. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass das Gleiche gilt für den Wiederaufbau des Nahen und Mittleren Ostens und vor allen Dingen für die Industrialisierung von Afrika. Also ich denke mal, jeder, der Deutschland irgendwie von der gegenwärtigen Krise wegkriegen will, der soll sich mit uns, mit der BÜSO in Verbindung setzen und uns helfen, die Kooperation mit der neuen Seidenstraße auch in Deutschland auf die Tagesordnung zu setzen. Weil von diesen Parteien ist leider keine Person in Sicht, die das auch nur im Ansatz begreifen würde, wie wichtig das wäre.
Es erfordert natürlich schon auch einen etwas tieferen Blick in die ganze Frage der Wirtschaftswissenschaften, um auf den Punkt zu kommen, dass zum Beispiel etwas wie Infrastruktur ein Bereich ist, der eigentlich über permanente Investitionen verfügen muss, also der immer wieder aufgebaut werden muss, erneuert werden muss, modernisiert werden muss, denn es wird ja kein, also soweit ich sehen kann, bis jetzt zumindest haben wir noch keinen Zustand erreicht, wo man eine Infrastruktur baut und die steht dann eben für die nächsten 100.000 Jahre. Interessant war ja, dass der, wir kommen auf die Frage der Wirtschaftswissenschaften später nochmal zurück, aber interessant war ja, dass Donald Trump während des Wahlkampfs in den USA für viele Leute doch schon insofern ein Lichtblick war, als dass er den desolaten Zustand der US-Infrastruktur ja zumindest mal thematisiert hat. Und inzwischen ist es ja soweit, dass jetzt sein Infrastrukturprogramm da präsentiert wird. Daher die nächste Frage an dich. Wie sieht es denn mit diesem Programm aus? Hält es das, was er eigentlich versprochen hat oder versprechen wollte während des Wahlkampfes?
Ja, ich fürchte, das tut es nicht. Also ich muss zur Verteidigung von Trump, was ja in Deutschland wirklich Not tut, weil die Hysterie gegen Trump so ist, dass die Leute überhaupt nicht mehr hingucken. Ich muss zu seiner Verteidigung sagen, dass sowohl was den Bereich der nationalen Sicherheit, Außenpolitik, Politik gegenüber Russland, China, aber auch eben die Infrastruktur und Wirtschaftspolitik in den USA selbst betrifft, er natürlich wirklich es schwer hat, weil er hat einen vollkommen wahnsinnigen Kongress. Die haben gerade im Senat, im Geheimdienstausschuss wieder eine Anhörung gehabt, wo also die Führer der Geheimdienste ausgesagt haben und eine absolute Hysterie gegen Russland und China wieder erzeugt haben, also nur mit der McCarthy-Periode zu vergleichen. Und das heißt, der Senat hat ja auch versucht, seine Außenpolitik zu sabotieren durch die quasi veto-sichere Abstimmung zu den Sanktionen gegen Russland im letzten Jahr. Also seine Manövrierfähigkeit ist wirklich extrem eingeschränkt. Und das Gleiche gilt natürlich in Bezug auf die Wirtschaftspolitik, wegen der starken Präsenz von früheren Goldman Sachs-Mitarbeitern. Aber das ist natürlich die Lage in den USA. Und deshalb ist das Infrastrukturprogramm eine gemischte Angelegenheit. Also er hat natürlich nicht das gemacht, was notwendig wäre, nämlich zurückzukehren zu einer hamiltonischen Kreditpolitik. Er hat auch nicht Glass-Steagall als Voraussetzung für die Finanzierung von Infrastruktur erwähnt. Er hat nur 1,5 Billionen über die nächsten 10 Jahre angekündigt und sich dann mit gewählten offiziellen Gouverneuren, Bürgermeistern getroffen und hat mit denen nach Wegen gesucht, wie man eben die 200 Milliarden von der Federal Government, also von der nationalen Regierung, praktisch als Hebelpunkt nehmen kann, um dann noch 800 Milliarden von Staaten und von Kommunen zu finanzieren und durch Privatinvestitionen. Also das ist eine sehr gemischte Angelegenheit. das ist natürlich oftmals so gewesen. Selbst China hat oft Infrastruktur durch diese Mischformen finanziert. Und natürlich auch Franklin D. Roosevelt, das war auch durchaus solche Mischformen. Also man kann ihn nicht ganz da wegen schelten, aber es ist natürlich nicht der große Wurf. Und auch hat dieses Gesetz aufgrund der Parteiopposition, also die Demokraten haben das sofort in Grund und Boden gestampft und deshalb ist die Chance, dass dieser Vorschlag durchkommt, relativ gering. Das heißt aber nichts, dass also die Bevölkerung ganz positiv reagiert hat und überhaupt froh ist, dass jetzt mal überhaupt seit vielen Administrationen wieder jemand über die Notwendigkeit der Investitionen in Infrastruktur spricht. Aber unsere Kollegen in den USA haben natürlich jetzt eine Riesenkampagne im Gang und versuchen wirklich auf der Ebene der Länder, also der States, viele Sponsoren zu finden von Landtagsabgeordneten oder sogar ganzen Landtagen, die vier Gesetze, die mein Mann vorgeschlagen hat, dort als Resolution zu verabschieden und damit den Druck auf das Weiße Haus und den Kongress zu erhöhen. Tatsächlich Glass-Steagall, Bankentrennung, Nationalbank, Infrastrukturbank, Kreditsystem und dann Kooperation der USA mit der Belt and Road Initiative, also mit der neuen Seidenstraße, auf die Tagesordnung zu setzen. Und dafür wächst die Unterstützung. Also das ist deshalb noch nicht das Ende der Geschichte, sondern das ist wirklich die Auseinandersetzung um die, ja, was wird aus der Trump-Administration, kann sie das Versprechen wahrmachen, warum der Trump die Wahl gewonnen hat? Und das ist eben keineswegs entschieden.
Ja, das von dir angesprochene Problem mit dem US-Kongress ist natürlich wirklich ein großes Problem. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass dein Ehemann Lyndon LaRouche, ich glaube, bei seinem 90. Geburtstag hatte er da eine Rede gehalten und das Parteiensystem ja angegriffen und wirklich gesagt, dass es an der Zeit ist, das auch zu überwinden, und hat damit eigentlich auch einen Anschluss genommen an die Rede, die George Washington gehalten hat, als er aus dem Amt des Präsidenten ausschied. Ich habe die vor kurzem nochmal gelesen, und der Washington warnt ja in ganz, ganz klaren Worten vor dem Parteigeist, ja, und beschwört also ja wirklich die Nation dort, auf keinen Fall diesen ja, Parteigeist, der dann eben die Partei auch über die Nation stellt, irgendwie Einlass zu gewähren. Und hat also, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir können das nicht ausführen, aber wir kommen auch nochmal drauf zurück. Eine andere Entwicklung in den USA scheint ja doch ja etwas hoffnungsvoller zu sein. Und zwar, das ist die ganze Metamorphose der Angriffe gegen Trump. Also wo es am Anfang hieß, Russland hat die Wahl manipuliert, Putin hat Trump quasi da ins Präsidentenamt, hat ihm ins Präsidentenamt geholfen. Russiagate wurde das genannt, daraus wurde dann zum nicht geringen Teil durch die Intervention von LaRoucheberg in den USA Müllergate, weil wir eben auch zeigen konnten, mit welcher Figur eigentlich, welche Kräfte da assoziiert sind und was deren Motivation eigentlich wirklich ist. Ganz abgesehen davon, dass der ganze Vorwurf natürlich erstunken und erlogen ist. Aber jetzt wird es ja noch interessanter. Jetzt scheint sogar Obama involviert zu sein. Wie ist dein Kenntnisstand?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, dass das jetzt herauskommt. Da gibt es einen Brief von den Senatoren Grassley und Lindsey Graham an Susan Rice, die ja damals die nationale Sicherheitsberaterin von Obama war. Und da geht es also um eine E-Mail, die Susan Rice sich selber geschrieben hat, also quasi als Memo an sich selbst, am 20. Januar 2017, also quasi unmittelbar vor der Amtseinführung von Präsident Trump. Und da ging es also um ein Treffen mit Obama, Biden, Comey, ihr selber, also Susan Rice. Und da hat also Obama laut dieser E-Mail gesagt, also die Geheimdienste sollten sich also strikt an die Regeln halten, aber dem ins Amt kommenden Präsident Trump quasi keine Informationen geben, die Russland betreffen, weil eben dieser Verdacht der Kollusion da herrschte. Und ja, also mit anderen Worten, das ist schon unglaublich, dass also der Obama quasi als in dem Augenblick, wo er das Amt übergibt, sagt, die Geheimdienste dürfen nicht mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, auf der Basis einer Story, die vollkommen also geschwindelt war und auf der Basis von also diesem unsäglichen Steele-Dossier, was also von Hillary und der Demokratischen Partei finanziert wurde, wo alle wussten, das ist stunken und gelogen. Und das wird dann von Obama benutzt, um die Geheimdienste quasi gegen den neuen Präsidenten da in Stellung zu bringen. Und gab es also wohl dieses Meeting hat wohl irgendwie am 5. Januar stattgefunden. Und am 6. Januar sind ja dann die vier Geheimdienstchefs, Brennan, Clapper, Admiral Rogers und Comey, in den Trump Tower gegangen und haben dort den Trump auf die sogenannte Kollusion mit Russland, also der Intervention von Russland in die Wahlkampagne hingewiesen. Und das war natürlich dann der Moment, wo die Steele-Dossier an die Medien lanciert wurden. Und im Grunde dann die ganze Sache da in volle Eskalation ging. Und Comey hat das ja später in seiner dramatischen, pathetischen Rede vor dem Kongress seinen Edgar Hoover-Moment genannt. Das ist also wirklich sehr interessant, ob das jetzt ein freudscher Versprecher war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was er damit meinte, ist, dass der J. Edgar Hoover, also der frühere FBI-Chef, natürlich in der ganzen Geschichte dafür bekannt ist, dass er immer Informationen über Präsidenten oder andere Politiker benutzt hat, um die zu erpressen. Und das war der Beginn des Versuchs, den Trump eben in die Ecke zu treiben, dass er eben sein Wahlversprechen nicht wahrmacht, die Beziehung zu Russland zu verbessern. Aber wie gesagt, es kommt jetzt alles Stück für Stück heraus. Und also das ist auch wirklich, das geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Da gibt es ein neues Interview mit diesem ehemaligen Staatsanwalt Joseph DiGenova, der eben darauf hinweist, dass eben es das FBI und das Justizministerium selber waren, die jetzt die ungeschwärzte Veröffentlichung des Gegenmemorandums der Demokraten, also gegen den Kongressabgeordneten Nunes, verhindern, beziehungsweise darauf bestehen, dass da große Teile geschwärzt werden. Und der DiGenova sagt eben, die interessanteste Formulierung da drin ist, dass wegen andauernder strafrechtlicher Belange, und da sagt er ja, das ist ganz offensichtlich, dass sich das bezieht auf Mitglieder des FBI und des Justizministeriums, die eben mit diesem Steele-Dossier den sogenannten FISA Court, also das Gericht, was diese FISA-Regel, also die Überwachung ausländischer Bürger, da anordnet, dass die systematisch jahrelang belogen haben. Und das wurde eben strafrechtlich jetzt untersucht und verfolgt. Also das wird alles weitere Kreise ziehen. Das ist nicht von der Tagesordnung runter und kann also wirklich da zu einer vollkommen dramatischen Veränderung in Amerika führen.
Helga, ich würde dich gerne fragen, was du über die chinesische Sichtweise auf diese ganzen Prozesse weißt. Denn das ist denen ja sicherlich nicht verborgen. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen in einer Buchbesprechung, die 2012 der Helmut Schmidt geschrieben hat, über das Buch China regieren, da hat er einen interessanten Hinweis gemacht, von dem ich fürchte, dass er bis heute immer noch wahr ist. Und zwar spricht er von einem Missverhältnis zwischen Europa und China. Insofern, dass China sich im Westen, also sowohl in Europa als auch in den USA, wesentlich besser auskennt und den Westen besser kennt, als der Westen China kennt. Daher würde ich dich gerne fragen, was weißt du darüber, wie von China aus auf diese Gemengelage da vor allen Dingen in den USA geblickt wird?
Ja, das ist sehr interessant. Also ich habe in den letzten Tagen und Wochen wirklich eine Veränderung im Tonfall in den chinesischen Medien festgestellt, dass sie also wirklich nicht mehr bereit sind, diese ganzen Angriffe auf China wortlos oder kommentarlos hinzunehmen. Also wir hatten ja schon über diese Studien gesprochen, Und auch jetzt bei diesem Senatsausschuss war also wirklich China-Bashing und Russland-Bashing ganz oben auf der Tagesordnung. Da gab es also mehrere Artikel, also die wirklich zeigen, dass China eigentlich sehr souverän darauf reagiert. Also der vielleicht für mich lustigste oder interessanteste war ein Artikel in Global Times, wo sie praktisch sagen, dass die Demokratie das Steckenpferd des Westens, dass das eigentlich ein absoluter Schwindel ist, sondern dass der Westen immer die Demokratie als das einzig beste Modell der Regierungsform ist, dass es aber in Wirklichkeit ein Mittel ist für Regimewechsel, dass sie also zum Beispiel, wenn sie ein Land irgendwie die Regierung wechseln wollen, dann finden sie dort Leute, die die Demokratie fordern. Das wird dann von den Medien hochgespielt. Und wenn es dann erfolgreich ist, führt es zum Regiewechsel. Und wenn nicht, würde also eine Farbrevolution dann mit anderen Mitteln da inszeniert. Und sie sagen also, dass eigentlich ist ja das Wort Demokratie im Chinesischen heißt irgendwie, habe ich jetzt gerade vergessen, Ming Shu oder so ähnlich. Und das heißt eigentlich, also zum Wohle des Volkes. Und von dem Standpunkt könnte China also sehr wohl den Vergleich mit dem Westen da aushalten, weil es wäre völlig klar, dass die sogenannten Demokratien eigentlich nur eine Oligarchie wären, die Privilegien einer kleinen Gruppe befürworten auf Kosten der Allgemeinheit. Und im Übrigen wäre es auch nicht so, als hätte der Westen ein Monopol für die Demokratie, sondern schon Mencius, der also ein Nachfolger war von Konfuzius, hätte eben davon gesprochen, dass die Regierung das Mandat des Himmels befolgen müsse. Und das wäre eben die Politik in China, während eben der Westen quasi da offensichtlich ein großes Manko hat. Und das ist natürlich wirklich interessant. Es gibt einen anderen Artikel, dass eben die USA hätten ja China als Konkurrenten bezeichnet. Also das war in dieser neuen Sicherheitsdoktrin. Und die Infrastruktur wäre eben auch eine Form des Wettbewerbs. Und da ist natürlich China, die chinesische Infrastruktur fantastisch, während die Infrastruktur im Westen natürlich extrem zu wünschen überlässt. Und also da ist ein vollkommen neues Selbstbewusstsein. Aber das, was mich am allermeisten wirklich beeindruckt, ist die Kampagne, die China zur Überwindung der Armut bis zum Jahr 2020 in Gang gesetzt hat. Also ich kann nur unseren Zuschauern empfehlen, also Ihnen, dass Sie sich mal eine Dokumentation zu diesem Thema anschauen in CCGN, also China Global Network, Television Network, die umfangreich beschreibt, wie China also mit wirklich einem groß angelegten Programm dabei ist, die ländlichen Gegenden, wo noch Armut herrscht, mit Infrastruktur zu versorgen. Über jede Familie gibt es ein Dossier, wo untersucht wird, warum sind die Menschen arm, was sind die Bildungsschwächen, die überwunden werden müssen. Es wird investiert in Infrastruktur. Zum Teil werden die Leute umgesiedelt in reichere Gegenden. Die Bildung wird hoch platziert. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und Präsident Xi Jinping hat also da eine absolute, ist direkt da involviert. Der fährt persönlich in die Region, trifft sich mit den Familien, gibt Anweisungen. Und also das ist schon sehr beeindruckend. Und wir haben ja auf unserer jüngsten Konferenz des Schiller-Institutes eine Resolution verabschiedet, wo wir verlangen, dass die Armut in Europa ebenfalls bis 2020 überwunden wird. Also ich habe von weder der EU noch irgendeiner europäischen Regierung eine ähnliche Herangehensweise gesehen. Aber das ist genau das, was Europa tun sollte, wenn sie nicht den Vergleich mit dem chinesischen Modell noch weiter verlieren wollen, als sie das sowieso bisher schon getan haben. Weil China hat jetzt nur noch 30 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze im Gegensatz zur EU, wo wir 90 Millionen Menschen haben, die noch unterhalb der Armutsgrenze sind. Aber es wäre natürlich genauso möglich in Europa, die Armut zu überwinden. Das würde natürlich in Deutschland zum Beispiel bedeuten, dass man das unsägliche Hartz-IV-Gesetz abschafft, dass man die ganze Agenda 2010 über Bord wirft und vor allen Dingen die schwarze Null und die ganze Idee quasi einer Schuldenbremse. Das sind alles Dinge, die müssen weg, wenn überhaupt hier eine Entwicklung wieder in Gang kommen soll. Aber das ist wirklich ein neuer Ton, den man da in China hört, dass sie eben sehr selbstbewusst sind, dass ihr Modell sehr viel erfolgreicher ist als das der sogenannten westlichen Demokratie.
Ich hatte kurz vor der Sendung ein paar Minuten mit Harley Schlenger sprechen können, der ja mit dir zusammen morgen die englischsprachige Sendung macht, die du ja seit einigen Wochen wöchentlich angefangen hast. Und er hatte auch thematisiert die vielen Angriffe. Also du hattest gerade erwähnt, dass China durchaus sehr selbstbewusst inzwischen reagiert, auch gar nicht so defensiv, wie das in der Vergangenheit noch war. Aber auch die Angriffe, die Vorwürfe, die teilweise wirklich Dämonisierung Chinas hat ja auch immer wieder mal neue Höhen erreicht, auch in den letzten Tagen und Wochen. Aber ich würde gern dich zu einem anderen, aber verwandten Thema fragen, was Gott sei Dank endlich mal jemanden auffällt. Und zwar gab es ja wohl in Bloomberg, du weißt es sicher besser, einen Artikel, der sich damit beschäftigte, dass ja die Freimarktler, die also ihre ganz eigene Wirtschaftstheorie haben, wenn man sie mal so nennen will, mit einem großen Paradox konfrontiert sind. Das nämlich in China passiert, sagen wir mal, wie war dieses Gedicht, das nicht sein kann, was nicht sein darf, aber in China irgendwie trotzdem funktioniert, ja, obwohl es also deren Wirtschaftstheorien widerspricht. Vielleicht, also ich würde dich gerne bitten, darauf nochmal einzugehen, weil ich glaube, das ganz wichtig ist, um auch zu begreifen, dass wir hier eben nicht in einem luftleeren Raum sind, sondern dass hier eine ganz, ganz starke Wirtschaftsschule momentan den Westen mehr oder weniger im Griff hat und China eben nicht.
Ja, das ist wirklich auch sehr interessant und eigentlich voller Ironie, dass der Autor dieses Artikels in Bloomberg, also quasi der Börsenwebseite, Michael Schulmann, der sagt, also er wäre eigentlich vollkommen von den Socken, weil nach seiner eigenen ökonomischen Theorie müsste China ein mageres Wachstum haben, einen Finanzkrach. Das wäre ja alles offensichtlich nicht der Fall. Und er sagte also, im Grunde ist alles, was China macht, gegen die Theorie der freien Marktwirtschaft, die eben besagt, die Macht der Märkte, dass also staatliche Interventionen absolutes Gift sind und ähnlich. Und natürlich ist die Intervention in China von oben, also von total kontrolliert von der Partei, von der Regierung in alle Ebenen bis ins Kleinste, ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was da propagiert wird. Er sagt aber, der Erfolg ist offensichtlich. Und er sagt, er wäre noch nicht bereit, seine Maximen vollkommen über Bord zu werfen, aber er würde also durchaus an eine Korrektur denken. Also das ist zumindest schon mal ein erster kleiner Schritt, aber was natürlich viel wichtiger wäre, dass man wirklich nochmal guckt, also ich meine, Mini-Reflexion ist dieser schon erwähnte Bericht des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung in Bezug auf die Rolle der Innovation, dass also zumindest einige Länder Innovation betreiben, wobei natürlich auch das Beispiel Deutschland jetzt keineswegs wirklich als Paradebeispiel dienen sollte, weil die gesamte Energiepolitik, die Vernachlässigung der Infrastruktur, der Ausstieg aus der Kernenergie ohne Alternative, also das ist eigentlich alles wirklich also äußerst fragwürdig, selbst wenn da noch eine Menge Innovation stattfindet. Wenn man das vergleicht wiederum mit China, die also ganz klar Riesenpriorität gesetzt haben auf Infrastruktur. China hat also 25.000 Kilometer fantastischer Schnellbahnstrecken. Sie haben also sehr viel Betonung gelegt auf den Ausbau der Kernfusion, auf die Raumfahrt, Innovation, die Ausbildung zur Exzellenz ihrer Studenten. Also das ist eigentlich wirklich ein Riesenunterschied. Und es zeigt einfach, dass also die freie Marktwirtschaft genauso eine, ja, im Grunde ein Etikettenschwindel ist, wie das mit der Demokratie ist oder den Menschenrechten, wo ja selbst die UN festgestellt hat, dass die Troika die Menschenrechte in Südeuropa verletzt hat mit ihrer Austeritätspolitik. Also die freie Marktwirtschaft ist ja in Wirklichkeit, wie man an dem Handeln der Zentralbanken sieht, wirklich nur die Politik, die Interessen der Spekulanten und Banken zu verteidigen auf Kosten des allgemeinen Wohls. Und deshalb denke ich mal, es wird in der nächsten Zeit wirklich sehr deutlich werden, dass China das überlegenere Modell hat. Das sieht man ja an dem Zuspruch, den die neue Seidenstraße hat in Osteuropa, Zentraleuropa, Balkan, Österreich, der Schweiz, Südeuropa, selbst Holland, selbst die königliche Familie in Holland war jetzt in China und hat ein Abkommen zwischen Holland und China über die neue Seidenstraßenkooperation abgeschlossen. Also sehr bald wird Deutschland wirklich die allerletzte Insel sein, obwohl natürlich hier auch auf der Ebene der Städte, der IHKs, des Mittelstandes die Erkenntnis sich immer mehr durchsetzt, dass es eigentlich wirklich das ureigenste Interesse Deutschlands wäre, da eine volle Kooperation auf die Tagesordnung zu setzen. Aber das sind Entscheidungen, das ist kein Diamat und kein Histomat, also kein dialektischer oder historischer Materialismus, der sich selber durchsetzt, sondern dazu ist eine aktive Intervention notwendig. Und deshalb meine Bitte und meine Aufforderung an Sie, helfen Sie uns, der Büso, helfen Sie uns wirklich diese Politik hier in Deutschland auf die Tagesordnung zu setzen. Und dafür brauchen wir Ihre aktive Unterstützung.
Ich würde ganz gerne einen kleinen Punkt noch ansprechen, obwohl ich mir sicher bin, dass man darüber sehr, sehr lange sprechen könnte, vor allen Dingen du, weil ich weiß, dass du in der Vergangenheit doch einiges an Arbeit in dem Bereich geleistet hast. Und das bezieht sich genau auf das eben Gesagte. Und zwar wird ja gut über die freie Marktwirtschaft, das ist bekannt. Jeder kennt irgendwie den Namen Adam Smith oder Ricardo, und da gibt es ja verschiedene andere. Aber es gibt ja eine ganze Schule von Ökonomie, die quasi, ich will mal jetzt schon sagen, von der imperialen Fraktion, also wir reden schon über den letzten 200 Jahren, so behandelt worden ist, als wäre sie gar nicht da. Das ist also Friedrich List, das ist Carey. Ich würde dich nur ganz kurz fragen, ob du vielleicht nur einen kleinen Funken Einsicht darin geben kannst. Also einerseits, es ist natürlich eine typische Vorgehensweise von, wenn man von einem Imperium spricht, dass ein mächtiger Gegner oder ein mächtiges Potenzial erstmal weggeschwiegen wird. Das haben wir ja mit unserer Organisation am eigenen Leibe durchaus miterlebt und erleben es noch immer zum Teil. Vielleicht hast du einen kurzen Hinweis, vielleicht so als Hausaufgabe für die kommende Woche, wie man einen Eintritt erhalten kann in diese zwar nicht groß diskutierte, in den Universitäten völlig abwesende Schule der Ökonomie, die aber dennoch so reale Resultate produziert hat, wie zum Beispiel die ganze Industrialisierung Deutschlands oder auch zum Beispiel das Programm von Roosevelt, womit er die USA aus der Krise geholt hat in den 30er Jahren. Vielleicht hast du da noch in 2 Minuten ein kompaktes Schlusswort.
Also zu diesem Thema haben wir ein sehr gutes Buch veröffentlicht, was ich Ihnen empfehlen würde, dass Sie das einfach bestellen. Ich glaube, das heißt das deutsche Wirtschaftswunder, oder wie heißt es genau?
Das Geheimnis der Wirtschaft.
Ja, das Geheimnis der Wirtschaft, genau. Und da haben wir also wirklich diese Ideenauseinandersetzung sehr gut dokumentiert. Also zum Beispiel, wieso Bismarck von einem Freihändler oder Anhänger des Freihandels zu einem überzeugten Vertreter der protektionistischen Schule wurde, eben durch seine Berührung mit den Theorien von Henry C. Carey, Lincoln und natürlich auch der Arbeit von Friedrich List. Das ist wirklich die Wurzel der Industrialisierung von Deutschlands gewesen. Und damals war ja der Chef der quasi des führenden Wirtschaftsverbandes Wilhelm von Kardorff. Und der hat also ein Büchlein damals geschrieben. Das haben wir, glaube ich, als Anhang in diesem Geheimnis der Wirtschaft. Das heißt Gegen den Strom. Und da beschreibt er wirklich also sehr knapp und sehr, aber sehr super klar, warum die Schule des Freihandels eigentlich nur ein Schwindel ist und in Wirklichkeit quasi nur dazu führen soll, die Kontrolle über den Handel zu etablieren, dass aber in Wirklichkeit das System, wie es von Friedrich List und Carey entwickelt worden ist, was zurückgeht auf Leibniz, was natürlich auch von Alexander Hamilton vertreten wurde, dass das eben als einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums denn die Zunahme der Produktivität der Arbeitskraft und der industriellen Kapazitäten sieht und dass das natürlich nur durch einen fortgesetzten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, die Ausbildung der Arbeitskräfte und höher Qualifizierung der Arbeitskräfte möglich ist, dass das also die einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums ist. Und das wird da sehr, sehr gut beschrieben. Und dann ist natürlich die nächste entscheidende Auseinandersetzung war Wilhelm von Lautenbach. Das war ein Ökonom im Reichswirtschaftsministerium, der 1932 zusammen mit der Friedrich-List-Gesellschaft eine Konferenz abgehalten hat, wo er den nach ihm benannten Plan, also den Lautenbach-Plan, vorgelegt hat, und der eben sagte, dass in der Situation, wie sie 1932 existierte, wo man die gleichzeitige das Auftreten einer Wirtschaftskrise und einer Währungskrise hat, dass man auf die Kräfte des der Märkte überhaupt nicht mehr sich verlassen kann, sondern dass nur durch eine staatliche Intervention die Krise überwunden werden kann. Und er sagt, dann muss der Staat Kreditlinien zur Verfügung stellen, mithilfe derer in die Bereiche investiert wird, in die man auch investieren würde, wenn es der Wirtschaft gut ginge. Und so kann man produktive Vollbeschäftigung erzielen und damit im Grunde ein Steueraufkommen erzeugen, was größer ist als die ursprünglich ausgegebenen Kreditlinien. Und das hat mit der Fähigkeit der Arbeit zu tun, eben Mehrwert zu schaffen und vor allen Dingen durch eine Produktivitätssteigerung dank des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts das eben zu bewirken. Und das war im Grunde genau dasselbe im Prinzip, was Franklin D. Roosevelt mit dem New Deal der Reconstruction Finance Corporation, mit dem Tennessee Valley Authority Projekt in Gang gesetzt hat. Und ich habe oftmals den Punkt gemacht, wenn dieser Lautenbach-Plan sich hätte durchsetzen können und die Arbeitslosigkeit 1932 überwunden worden wäre, dann wären die Voraussetzungen nie da gewesen, um Hitler die Machtergreifung ermöglicht haben. Und wenn wir irgendwas aus der Geschichte gelernt haben, dann ist es wirklich diese Rückschau, was war die Politik von Hjalmar Schacht im Gegensatz zum Lautenbach-Plan, was war die Politik von Roosevelt. In Amerika wurde die Depression überwunden, in Europa kam es zu verschiedenen Formen des Faschismus. Und das ist leider eben heute auch nicht weg, die Gefahr überhaupt nicht. Also von daher denke ich mal, bestellen Sie sich dieses Buch, Das Geheimnis der Wirtschaft, und treten Sie mit uns in einen Dialog über die Zukunft Deutschlands, weil dieser politische Diskurs, der fehlt bei den GroKo-Parteien total und der ist auch weitgehend abwesend bei den anderen Parteien. Also da möchte ich Sie wirklich auffordern, werden Sie aktiv mit uns.
Gut, also Link zu dem Buch, zu den erwähnten Artikeln und der Dokumentation über die Armutsbekämpfung in China ist unter dem Video. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie es weiter, machen Sie es bekannt und machen Sie es gut. Hoffentlich bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
Tschüss.